Hallo und herzlich willkommen zum 551. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo lieber Alex. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, und schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja.
kann ich mir genauso sagen. Ja, wir wollen heute über The Legend of Heroes Trails Through Daybreak sprechen.
Ganz genau.
Kann man sich verhaspeln bei dem Titel?
Ist schon etwas längerer Titel, ganz korrekt.
Vor allem, es geht nicht um die Länge, es geht auch um die Art der Wörter, die hintereinander kommen.
Ja.
In der Reihe gab es schon schlimmere Titel, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, also auch was die Länge angeht. Ich meine, die Trails-Reihe ist ja jetzt nicht so kurz und neu.
Nee.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich meine, es müsste der, wie viel Teil ist das jetzt?
Also von der Trails-Reihe ist es tatsächlich jetzt der 11. Teil. In Japan ist der 12. schon draußen und der 13. kommt dieses Jahr noch raus im September.
Okay, weil ich hätte jetzt von der rein vom Zählen wäre ich jetzt auf mehr als 11. Teil gekommen, aber wahrscheinlich zählen dann ein paar wieder nicht dazu.
Oder nee, ja genau, so diese Spin-Offs, es gibt dann noch ja irgendwie auch Trails versus Ease und so und auch dieses...
ja gut, das hätte ich jetzt nicht gezählt.
Und noch Trails through Nyota, nee, Trails, wie heißt das? Nyota.
The Legend of Nyota Boundless Trails.
Das war's, genau. Genau, das ist auch ein Spin-Off, hat auch damit nichts zu tun.
Ja genau, das ist auch ein Spin-Off.
Genau. Also die Serie feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum tatsächlich.
Genau, ja. Doch, stimmt, dieses Jahr. Stimmt, 2004 ist das erste kommen. Ja, ich habe mal nachgezählt, also ich würde auf den 12. Teil kommen ohne die Spin-Offs, aber wahrscheinlich ist dann irgendeines dabei, das auch nicht dazu zählt.
Ich guck mal. Ich muss mir auch nochmal an.
Ist nicht so wichtig.
Ja.
Man merkt einfach nur, die Reihe ist sehr umfangreich.
Ja.
Und der erste Teil ist 2004 erschienen. Das war Legend of Heroes Trails in the Sky.
Genau. Und ich meine, die Serie ist auch eigentlich wesentlich älter. Ne? Also lässt sich ja zurückverfolgen bis in die 80er tatsächlich. Das ist, ist von Nihon Falcom. Ne? Viele kennen die Serie, kennen Nihon Falcom bestimmt vor allen Dingen wegen der Ease-Reihe. Die ist ja auch sehr, sehr beliebt, sehr bekannt. Und die Trails-Reihe ist halt Teil dieser Legend of Heroes-Reihe, die wiederum auch wieder ein Teil von der Dragonslayer-Reihe ist. Ne?
Und genau, also wenn man da ganz, man kann ja wirklich sehr weit runterbrechen, bis zum ersten Dragonslayer, das 1984 erschienen ist.
Genau.
Also 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr hat.
Mhm.
Und wenn man sich die das anschaut und da dann so ein bisschen das durchgeht, dann ist, wenn man es ganz grob nimmt, die Legend of Heroes-Reihe vom 6. Dragonslayer-Teil, der 89 kam, Dragonslayer The Legend of Heroes, und 92 dann Dragonslayer The Legend of Heroes 2. So, da spaltet sich das dann ab. Man sollte ja aber zusagen, es ist nicht die einzige Abspaltung. Es gibt da noch weitere Abspaltungen, zum Beispiel das ganze Xanadu-Gedöns, das mit dem zweiten Dragonslayer dann hervorgegangen ist und so.
Genau, also es ist eigentlich eher so, dass der Entwickler von der Reihe, der Yoshi Yukiya, der hat einfach allen seinen Spielen diesen, die er gemacht hat, dieses Dragonslayer gegeben. Deshalb haben die Spiele auch so nicht sonderlich viel miteinander zu tun. Das sind da teilweise Rollenspiele dabei, da sind Action-Adventures dabei. Also es ist ein ganz, diese Dragonslayer-Reihe ist nicht sonderlich konsistent, sagen wir mal so. Und deshalb viele der Falcom-Serien sind dann irgendwie auch in diese Dragonslayer-Reihe eingegliedert, wenn man das jetzt so genau nehmen möchte. Ne?
Ganz genau. Aber wir wollen jetzt da gar nicht so weit ausholen, weil das wird sehr komplex.
Ja, genau.
Wenn ihr ein bisschen mehr zu The Legend of Heroes wissen wollt, dazu gibt es bei unserer Webseite nmusicmac.org ein Special, das sich mit eben der Legend of Heroes-Reihe, also der Trails-Reihe, beschäftigt.
Genau.
Das hast du geschrieben?
Habe ich geschrieben, genau.
Wir hatten auch schon zu ein oder zwei Spielen, die auf der Switch erschienen sind, einen Test auf der Webseite. Also da könnt ihr auch mal schauen, was wir da so haben. Heute wollen wir uns allerdings halt dem in Deutschland, also in Europa und neuesten Teil widmen für die Switch. Und zwar The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, wie bereits gesagt.
Genau.
Dessen Nachfolger ja mittlerweile auch für Europa bestätigt
Richtig,
wurde.
schon für Anfang nächsten Jahres tatsächlich.
Genau,
Also es
ganz genau.
geht wirklich sehr schnell weiter.
Ja. Trails Through Daybreak ist jetzt ursprünglich in Japan erstmals am 30. September 2021 in Japan erschienen und nicht ganz ein Jahr später für die PS5 noch nachgeliefert worden in Japan. Die weltweite Veröffentlichung des Spiels kam allerdings dann erst auf allen Systemen, also PlayStation, Konsolen, PC und Switch, am 5. Juli 2024, also vor etwa einem Monat.
Genau, und
Gar
die,
nicht ganz einen
nee,
Monat.
aber hier die Switch-Version, die ist tatsächlich auch in Japan erst dieses Jahr erschienen. Die ist ganz neu.
Ja, das stimmt. Diesen 15. Februar dieses Jahr ist in Japan erschienen. Das stimmt. Die Switch-Version ist auch in Japan noch recht jung. Wurde halt dann erst auf die Switch geportet. Ja.
Genau, ganz genau. Also das ist sozusagen der Nachzügler, wenn man so will. Das heißt ja auch Kuro no Kiseki auf Japanisch und soll halt, ja, soll halt eine neue Storyline, beginnt eine neue Storyline, ne? Also
Genau, es ist der.
genau.
Ja, es ist sozusagen der Beginn des Kalvart-Arcs, wie es
Genau,
genannt wird.
genau.
Das soll nicht nur die Story noch. Also, man muss ja dazu sagen, dass die Legend of Heroes-Spiele alle, Trails-Spiele alle irgendwie zusammenhängen in der Geschichte.
Richtig, also es ist
Und.
eine Kontinuität und eine Welt, ne? Genau, und die Charaktere tauchen halt immer wieder auf. Es gibt einige Storylines, die ganz am Anfang mit Trails in the Sky angefangen haben und jetzt immer noch fortgeführt werden. Also die Serie ist für, sage ich mal, Kenner, die die lange schon verfolgen, wirklich sehr komplex, ne? Also ne? Es ist sehr, sehr, sehr detailliert und schreckt deshalb vielleicht auch Neulinge so ein bisschen ab. Aber jetzt Trails Through Daybreak soll halt auch Neueinsteigern so ein bisschen herholen, so ein bisschen, damit dann nicht, ne, also die Leute, die vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind, jetzt da 10 komplette japanische
Ja, ganz genau. Also,
Rollenspiele.
im Endeffekt soll es ein Spiel sein, das auch für Neuensteiger geeignet ist, das wolltest du sagen. Weil halt einfach so ein, mittlerweile muss man einfach sagen, so ein riesen Gedöns dabei ist, auch wenn es mehrere Story-Arcs waren. Die bisherigen Story-Arcs waren halt immer eher so, dass sie sehr stark aufeinander aufbauen. Man muss jetzt sagen, hier bei Trails to Daybreak, es gibt immer noch Bezüge zu den alten Spielen,
Klar.
auch zu vorherigen Ereignissen. Allerdings nehmen die nicht mehr so einen starken, sind nicht mehr so präsent, wie es bei früheren Spielen mehr war. Es war früher wesentlich schwieriger, in die Geschichte reinzukommen. Besonders natürlich, wenn es dann um diese Unterreihen geht, wie Trails of Cold Steel, das sie allein schon 4 Teile hervorgebracht hat. Und das jetzt ist halt, es ist kein Neustart des Ganzen, was dieselben Welt spielt, aber durch neue Helden in den Hauptrollen und durch neue Schauplätze und so weiter, ist es wesentlich einsteigerfreundlicher als die vorherigen Teile, was die Geschichte angeht. Zumal dieses Spiel auch eine für sich stehende Geschichte erzählt. Viele andere Trails-Spiele hatten ja dann doch immer diese leichten Cliffhanger oder auch etwas härteren Cliffhanger, besonders natürlich die Trails of Cold Steel-Spiele. Dieses Spiel hat das jetzt, arbeitet da etwas weniger, es ist etwas in sich geschlossener. Obwohl
Genau.
es einen direkten Nachfolger gibt, der jetzt auch nächstes Jahr dann erscheint, ist es in sich ein geschlosseneres Spiel, was dann auch direkt die Zugänglichkeit erhöht, weil wenn man im Vorhinein weiß, man wird dieses Spiel spielen, und wenn man durch ist, hat man trotzdem nicht die gesamte Geschichte erlebt, sondern muss auf den Nachfolger warten, kann das für viele wiederum abschreckend sein, weil man investiert in dieses Spiel ja trotzdem seine 60 Stunden oder sogar noch mehr, je nachdem, ob man alles mitnehmen will. Und da ist es immer gut zu wissen, okay, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe, dann bin ich im Endeffekt auch durch und brauche nicht zwingend den Nachfolger auch noch zu spielen, wenn ich da gar keine Lust zu habe oder nicht die Zeit mehr für habe, auch noch ein Nachfolgerspiel zu spielen oder zu sagen, ja, ich will gar kein Spiel anfangen, bei dem es, der mir vielleicht gar nicht so gut gefällt, wenn ich nicht weiß, ob die Geschichte beendet, also dass die Geschichte beendet. Deswegen hier kurzer Hinweis, dieses Spiel hat ein wesentlich runderes Ende als die meisten. Ja, ich fast alle anderen Teile der Reihe. Was denke ich auch das Ziel war, um eben diese Zugänglichkeit mit zu erhöhen von dem Spiel.
Genau.
Und deshalb, das kann ich auch sagen, weil ich kenne die Reihe jetzt nicht sonderlich gut, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin jetzt, ich habe jetzt fast keinen Teil wirklich gespielt. Am meisten gespielt habe ich immer noch das Spin-off The Legend of Nyota, das allerdings auch komplett für sich steht, das mit anderen Spielen gar nichts so zu tun hat. Und deshalb kann ich das hier von meiner Stellung auch sagen, es ist überhaupt kein Problem, da reinzukommen. Selbst wenn man vielleicht das Gefühl hat, Moment, der Charakter hat ja schon ein Leben geführt und da fehlt irgendwas, mehr Wissen und so weiter. Das ist beabsichtigt, weil der Hauptcharakter, Van Arkwright, der ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn das Spiel beginnt. Der ist wirklich ein gefestigter Charakter, der in dieser Welt lebt, der schon ein Leben hatte, der schon Bekanntschaften hatte, auf die wir dann wieder begegnen, mit verschiedenen Verbindungen und Beziehungen und so weiter. Das sorgt aber dafür, dass diese Welt wesentlich lebendiger wirkt und auch der Charakter viel mehr Tiefe erhält. Gilt auch für einige andere Charaktere, muss man dazu sagen, in diesem Spiel. Und das ist eigentlich ist eine der Stärken des Spiels, ganz klar, weil obwohl man vielleicht gerade anfangs gefühlt hat, Moment, mir fehlt da Wissen vielleicht, es ist nicht der Fall. Es ist beabsichtigt, weil man diesen Charakter eben zu diesem Zeitpunkt kennenlernt. Alles, was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, erfährt man entweder oder ist halt nicht relevant, weil wir haben ja halt einfach einen Charakter, der schon, ich weiß gar nicht, wie alt Van jetzt sein soll im
Er
Spiel. Der ist auf alle
soll
Fälle
24, wird
24.
aber trotzdem immer behandelt wie ein alter Mann, aber das ist typisch
Ja,
japanisch.
es ist so ein Running Gag. Ich muss sagen, der ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dieser Running Gag, dass er immer als der alte Mann bezeichnet wird. Klar, viele andere Charaktere oder fast alle anderen Charaktere sind jünger als er. Ich glaube, in der Partygruppe ist nur eine Person älter als er, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, sind also ein paar über 20-Jährige sind schon dabei.
Ja, logisch,
Aber
aber die sind
ja.
trotzdem alle jünger als er, meine ich.
Ja.
Außer halt ein Charakter.
Genau, ja,
Ja.
der ist aber wesentlich älter.
Ja, genau. Ja, kurz sollten wir auf die Geschichte eingehen, ohne zu spoilern, sage ich da direkt.
Ja, klar.
Wir wollen jetzt, weil wir wollen natürlich nicht zu viel verraten. Also Van Arkwright arbeitet als sogenannter Spriggan, das ist, ich würde sagen, fast eine Art Söldner. Also er nimmt
Ja.
Fälle an, die allerdings, wie war sein Motto, irgendwas mit
Ja,
nur komplizierte Fälle oder
genau,
sowas,
ganz
also.
genau. Also also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Privatdetektiv und ja, Söldner, wie du sagst, und ja, irgendwie auch schon so ein, ja, also seine Fälle sind meistens so im moralisch grauen Bereich irgendwie angesiedelt, die er so
Genau,
annimmt.
also er übernimmt meistens Fälle, die die Polizei nicht übernehmen könnte und auch die Gilde nicht übernehmen kann. Also sowas in der Richtung. Also das sind eher fragwürdige Fälle oder Fälle, bei denen halt nichts an die Öffentlichkeit kommen soll, auch mal
Genau,
und
ganz
so.
genau.
Und zu Beginn des Spiels wird er von der Schülerin Agnes, ich habe den Nachnamen gerade vergessen,
Claudel.
genau, Agnes Todell, damit beauftragt, ein verschwundenes, ja, ich sage jetzt Schmuckstück, Artefakt wiederzufinden. Und ja, damit beginnt das halt im Grunde, dass wir uns dann auf diese Suche begeben und ja, dadurch passiert dann natürlich, es wird natürlich wesentlich großtrabender. Was bei dem Spiel ist, es ist auch ein bisschen es ist ja kapitelweise
Richtig.
eingeteilt und die Storylines sind eher kapitelhaft. Also es gibt eher so
Richtig.
Kapitel-Storylines, die für sich stehen, aber es gibt auch diese große Hauptgeschichte, die in den Kapiteln auch immer wieder präsent ist und über die Kapitel hinausgeht. Man muss hier dafür sagen, dadurch wirkt das Spiel vielleicht ein bisschen gestückelt, weil man halt Kapitel für Kapitel und damit Fall für Fall und Geschichte für Geschichte hat. Aber eine verbindende Geschichte außenrum. Ich persönlich mag sowas. Ich finde das eigentlich ganz interessant, das so anzugehen, weil es halt dem Spiel mehrere mögliche Handlungsbögen verleiht. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sowas nicht mag. Gleichzeitig bremst sich das Spiel halt auch manchmal ein bisschen dadurch aus und dass das Erzähltempo, das Pacing halt stimmt nicht immer hundertprozentig, muss man leider sagen. Was auch daran liegt, dass einige Nebenmissionen zwingend erfüllt werden müssen innerhalb der
Gen
Geschichte.
genau, also man muss sagen, die Trails-Reihe ist immer schon sehr, sehr dialoglastig gewesen. Ne? Er hat immer sehr viel auf Worldbuilding und so gesetzt. Also man sollte, wenn man das Spiel spielt, damit rechnen, dass man sehr viele Dialoge liest und dass man sehr, sehr viele Dialoge hat. Es ist nicht direkt, dass man direkt mitten in die Handlung mit viel Action reingeworfen wird, wie jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy oder so, sondern das baut sich immer so ein bisschen auf. Also es braucht schon bis zum zweiten Kapitel, bis es so richtig losgeht. Also bis man richtig so voll drin ist, würde ich sagen, jetzt bei Trails to Daybreak.
Ja. Und da muss man halt mit klarkommen, sage ich. Ich kann es verstehen und ich finde die Erzählweise auch ganz interessant. Ich kann aber, wie gesagt, verstehen, wenn jemand ein Problem damit hat. Und ich habe meine Gedankengang leider verloren.
Alles gut.
Den ich eigentlich bringen wollte dazu. Man muss trotzdem sagen, es ist eine sehr gute Geschichte. Was ich ein bisschen weniger reizvoll fand, waren die vermeintlichen Gegenspieler. Ich will nichts spoilern, aber mir ist das Ganze so um die Feinde, auf die es hinausläuft, ist mir alles ein bisschen zu klischeebehaftet, normal, nicht besonders genug. Und auch wie die eingesetzt werden in der Geschichte, finde ich das alles ein bisschen sehr... Ja, ist jetzt nichts Besonderes und alles erwartbar. Und erst später zieht das dann alles ein bisschen stärker an.
Genau,
also muss aber sagen, ich bin mittlerweile, das ist so ein Problem, das ich mittlerweile sehr oft mit JRPGs habe oder auch mit Anime habe. Ich finde, mittlerweile haben sich diese typischen Antagonisten-Stereotypen, die werden hier zum Teil leider auch bedient, nicht komplett, aber halt in Elementen bedient, die haben sich für mich sehr stark abgenutzt.
Ja, also allgemein Anime-Klischees haben sich auch bei mir so ein bisschen, wo ich dann auch so ein bisschen so mal mit den Augen rollen muss, das hat die Trails-Reihe tatsächlich in einigen Story-Arcs mehr oder weniger. So bei der Trails of Cool Steel-Reihe ist es auch zum Beispiel so, dass der Hauptcharakter, der Rin, von allen Frauen irgendwie irgendwann angehimmelt wird. Das ist dann so ein bisschen so Harem-Anime-mäßig. Finde ich auch ein bisschen so, ein bisschen ausgelutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss schon ein bisschen mit Anime-Klischees auch so klarkommen, wenn man in die Serie reinkommt. Das ist richtig. Aber ich finde es trotzdem, es ist halt eine sehr klassische japanische Rollenspielserie in diesem Fall.
Ja, genau. Ich meine, ich habe an sich kein Problem damit. Ich finde die meisten Sachen hier in dem Spiel wirklich gelungen. Also die Charaktere, besonders die Hauptcharaktere, finde ich wirklich, wirklich gut geschrieben. Das sind tolle Charaktere. Da gibt es auch einige, die ich sehr interessant finde, wie zum Beispiel Fairy fand ich jetzt sehr interessant bisher. Aber ich muss halt sagen, ja, gerade bei den Antagonisten hat es mich halt bisher, ich muss sagen, ich habe es nicht durchgespielt bisher, noch nicht so 100% überzeugt. Das ist so mein Problem dabei. Aber ich sag ja, es kann sich noch entwickeln und ich will gar nicht sagen, dass es jetzt komplett so bleibt. Ich sag ja nur, mein Problem sind mittlerweile so ein paar bestimmte Charaktertypen und man muss sich halt eventuell darauf einstellen, wenn einen sowas stört, dass das halt da auch ein Faktor ist. Das soll nicht heißen, dass das Spiel deswegen schlechter sei oder die Charaktere schlechter seien. Gerade die Story ist wirklich gut, wenn man sich drauf einlässt. Wenn man kein Problem damit hat, etliche Textboxen zu lesen, bevor man mal wirklich zum Mini-Pötte kommt.
Ja, und es ist auch so, dass klar, auch wegen dieser Riesenmenge an Text, die auch auch teilweise früher ein wirkliches Problem war, dass die Spiele überhaupt nicht lokalisiert wurden. Ne? Und ja. Dass wir jetzt wirklich froh sein können, dass sie lokalisiert werden. Und es ist halt auch so, dass aufgrund des vielen Textes ist halt auch nicht alles mit Sprachausgabe hier. Ne?
Genau, aber man muss sagen, zwei Sprachen gibt es auf Japanisch und auf Englisch. Kann man einstellen.
Beides sehr gut.
Ich fand die japanischen Ticken besser. Ich weiß nicht. Ich mag englische Sprachausgabe oft nicht, wenn sie in JRPGs sind. Irgendwie passt die für mich in JRPGs oft nicht. Gibt Ausnahmen, bei Xenoblade mochte ich sie sehr gerne, weil es diesen britischen Klang dabei hat, weil es ein britischer
Stimmt.
war. Also bei JRPGs finde ich sie oft, auch bei Anime muss ich sagen, komme ich mit englischer Synchro meistens nicht klar. Da mag ich Deutsch zum Beispiel wesentlich lieber als englische Synchros. Oder halt die japanische Originalsynchro dann. Was ich ein bisschen schade finde, angesichts dessen, dass das halt so viel Text ist. Ich kann den Grund verstehen. Trotzdem muss ich es wieder anmerken, dass es keinerlei deutsche Übersetzung gibt. Mhm. Ich weiß, ist in der Reihe normal. Ich weiß, wahrscheinlich lohnt sich das finanziell bei der Reihe einfach nicht. Trotzdem muss ich es wieder mal erwähnen, dass wir keine deutschen Texte haben. Das haben wir in vielen solchen Reihen. Ich kann es auch immer verstehen. Ich finde es aber trotzdem schade, weil zum Beispiel die Persona-Reihe hat massiv davon profitiert, dass sie doch deutsche Texte hinzugefügt haben. Mhm. Da muss man allerdings sagen, war der fünfte Teil halt auch schon ein Riesenerfolg mit rein Englisch. Genau. Deswegen es sich im Endeffekt gelohnt hat, dann zu sagen, ja, wir packen jetzt doch nochmal deutsche Texte rein in die Royal-Version. Ich glaube, die normale Version hat ja nie deutsche Texte bekommen. Mhm. Aber ich finde, hier sollten die Studios, die Publisher ein bisschen mehr Mut beweisen und es einfach mal versuchen. Gerade mit einem Spiel wie jetzt Trails to Daybreak, das einen Neustart der Reihe bringt. Das sollte man entsprechend vermarkten und dann auch versuchen, mit einer Lokalisierung in mehreren Sprachen mehr zu erreichen. Aber ich glaube einfach, also erstmal, ich verstehe, dass es wahrscheinlich das, was sie mehr absetzen könnten, dadurch würde wahrscheinlich die Kosten nicht gerechtfertigt.
Ja, also Falcom selbst ist ja auch kein großes Studio, muss man dazu sagen.
Ja, es geht dabei weniger um Falcom. Es sind ja dann die Publisher in den anderen Ländern.
NISA zum Beispiel, ne? Genau.
Ja, genau. Und bei NIS America ist halt das Problem, die besetzen ja sowieso so gut wie gar nichts ins Deutsche. Es gibt manchmal ein paar Sachen, aber sehr, sehr selten. Und dann meistens, wenn sie einen entsprechenden Partner haben. Oder es halt etwas ist, bei dem halt einfach die Marke schon groß genug ist. Oder der Lizenzgeber vielleicht auch das verlangt, dass es übersetzt wird. Was weiß ich. Aber ich, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht mich zu lange daran aufhängen. Ich will es nur erwähnt haben, dass jeder hier drauf eingestellt sein sollte, englische Texte zu lesen, sehr, sehr viele englische Texte zu lesen. Deswegen sind entsprechende Sprachkenntnisse zwingend erforderlich. Und ich persönlich finde es halt einfach schade. Dasselbe würde ich übrigens auch über sagen, wenn jetzt Spanisch, Italienisch, oder was weiß ich, Französisch. Das sind genauso Sprachen, bei denen ich sage, das sind, in die sollte übersetzt werden. Man sollte halt immer schauen, welche sind die wichtigsten Märkte.
Ist halt klar, aber auf der anderen Seite, gerade jetzt die Trails-Reihe hat natürlich nochmal, wirklich nochmal mehr Text als jetzt auch so ein Persona, muss man dazu sagen.
Ja, ich kann es verstehen. Ich verstehe, warum sie es nicht machen. Und ich sage ja, dass der Nutzen, also die höheren Umsätze, wahrscheinlich den Aufwand und die Kosten nicht rechtfertigen. Deswegen sage ich ja, ich kann es verstehen. Vollkommen verstehen. Das ist für mich gar keine Frage, warum sie es nicht machen. Aber ich kann trotzdem auch sagen, dass ich es schade finde und dass ich es anders besser fände.
Klar, natürlich.
Ja, und das meine ich damit. Nur, das ist der Punkt dabei. Um mehr geht es mir dabei gar nicht. Und wir brauchen uns auch gar nicht länger darüber unterhalten. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Wichtiger wäre, wenn wir mal über das Gameplay reden.
Genau, also
über das Spiel selbst reden. Da darfst du jetzt gerne mal was
sagen. Genau, also weil ich noch zu der Textmenge sagen wollte, es ist tatsächlich so, dass bei der Trails-Reihe jeder NPC quasi auch eine eigene Storyline hat, mit dem man reden kann. Die sich dann durch das ganze Spiel zieht. Jeder hat irgendwie was zu tun und jeder ist irgendwie irgendjemand. Man kann das irgendwie, wenn man möchte, kann man mit jedem NPC sehr lange sehr viel reden und kriegt dann so ein bisschen auch denen ihre kleine Geschichte mit, was sie so im Leben machen. Und man kann auch Bücher kaufen und komplette Bücher teilweise in dem Spiel lesen, so wie Zeitungen jeden Tag. Das Spiel spielt ja auch an verschiedenen Tagen. Kann man eine Zeitung kaufen mit den neuesten Ereignissen dieser Welt. Und die Zeitung selbst sind teilweise schon über 10 Seiten, die man da lesen kann. Also es ist wirklich extremst detailliert alles. Das ist auch so ein bisschen so das Besondere an der Reihe. Und genau, das wollte ich halt noch zu dem Textaufwand noch mal sagen, dass das schon noch mehr Text hat als jetzt so ein Persona oder so. Ne?
Ja, ich sage ja nicht, dass es wenig Text hat. Ich würde auch mal behaupten, also wir haben einige solche JRPGs, die so extrem textlastig sind, was der Grund ist, warum sie nicht übersetzt werden. Ich denke da nur an die Atelierreihe zum Beispiel.
Zum Beispiel auch Dragon Quest 7 hat ja auch so wahnsinnig viel Text. Ich glaube, das ist auch eines der,
wurde das nicht übersetzt?
Das wurde jetzt aber auch erst, glaube ich, mit der 3DS-Version, glaube ich.
Ja gut, davor sowieso nicht. Das ist sowieso klar. Weil vor dem achten Teil hat Dragon Quest in Deutschland überhaupt keine Rolle gespielt.
Genau.
Das kam ja eh erst durch den achten
Teil. Genau. Ganz genau.
Ja.
Genau, also das Spiel, genau, zum Spiel. Also wir spielen halt den Van Arkwright, ich sag jetzt auch schon Ark. Van Arkwright, genau. Und es spielt sich eigentlich erstmal wie ein normales Rollenspiel. Wir erkunden da erstmal, das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, in Kapitel aufgeteilt und dann nochmal in verschiedene Tage, an denen das Spiel. Und jeden Tag haben wir auch verschieden viel Zeit, Sidequests zu machen. Die Sidequests sind dann auch abgeschlossene Fälle, mit denen wir uns beschäftigen können. Das finde ich auch ganz cool. Da finde ich auch, muss ich auch sagen, dass da jeder von diesen Fällen auch irgendwie noch interessant war. Es sind einige ziemlich coole Sidequests dabei. Und
Ja, muss ich kurz einwerfen. Ein bisschen schade finde ich, dass die recht schnell nicht verfügbar sind. Also das ist
Ja,
die,
das ist
wenn
auch.
man einfach weiterspielt und mal eine Sidequest kurz liegen lässt, kann es sehr schnell passieren, dass die dann nicht mehr verfügbar ist,
Genau.
ohne sogar, dass es dafür einen wirklichen nachvollziehbaren Grund gibt, muss man dazu sagen.
Außer
Und
dass.
meistens spielen ist ja so, dass das Nebenquests, die eine Haltbarkeit, nenne ich es mal, haben, oder die halt alles einen Grund in der Story haben oder sowas, dass die nicht mehr verfügbar sind. Hier ist das nicht so, die sind einfach nicht mehr da und das finde ich halt ein bisschen
Ja,
schade.
genau. Ich meine, das ist auch in, ich glaube, in Ys 9 war es genauso. Also es ist ja aber auch schon in der Trails-Reihe selbst war das auch schon bei Trails in the Sky so, dass man, wenn man irgendwo weiterkam, dass einige Quests dann nicht mehr erreichbar, also nicht mehr verfügbar waren.
Ja, wie gesagt, das kenne ich. Es ist auch gar kein Problem, wenn ich es nachvollziehen kann, warum das so ist und wenn ich entsprechend darauf hingewiesen werde, dass das passiert, wenn ich jetzt weiterspiele. Aber ich fand hier bei dem Spiel, dass es teilweise nicht nachvollziehbar ist, warum und wann das passiert.
Ist halt immer, wenn die Story halt weitergeht. Man hat
Ja,
halt,
logisch,
ne, man
klar.
hat halt
Aber es
oben.
gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, warum ich nicht einfach, wenn die Story weitergelaufen ist, das trotzdem noch erfüllen kann. Das meine ich jetzt. Das lösen andere Spiele einfach besser. Das meine ich jetzt. Dass das hier einfach auch in der Welt des Spiels, keinen Sinn ergibt, warum ich die Quest nicht mehr bekomme. Für mich. Ich sage es nicht bei allen Quests, bei ein paar Quests ist das halt der Fall. Und sowas finde ich dann immer schade, wenn sie das nicht hinbekommen.
Ja, klar, natürlich gibt ein bisschen, dass man halt alle Quests zu dem Zeitpunkt machen muss, wenn sie verfügbar sind, sonst sind sie weg. Ist halt schon,
Ganz genau. Und das finde ich halt schade,
das
sowas.
stimmt. Das bremst natürlich dann auch so ein bisschen, vielleicht gegebenenfalls den Spielfluss aus, ne? Wenn man jetzt gezwungen wird, dann erstmal alle Quests zu machen, bevor man überhaupt mit der Story weitermachen kann, wenn man wirklich alles machen möchte, ne? Genau. Das Besondere jetzt ist, weil Van ja dieser Spriggan ist, der immer so ein bisschen moralisch fragwürdigen Gefilden und unterwegs ist, gibt es jetzt da auch so ein Alignment-System, also so ein ja, wie soll man es auf Deutsch sagen, so ein System, wo das
Rufsystem.
Ruf, genau, wo man zu, wo
Ein
man
Reputationssystem oder sowas in der Richtung.
genau, also wo man halt auswählen kann, was man jetzt macht in der Geschichte, zum Beispiel, ob man jetzt zum Beispiel einen Dieb, den man geschnappt hat, jetzt der Polizei übergibt oder den Dieb dazu bringt, soziale Arbeit zu verrichten, zum Beispiel, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann kriegt man halt Punkte, entweder Law, also Gesetz, Gray, also im grauen Bereich, oder Chaos im Chaosbereich. Und das ist dieses System, was sich dann, da kriegt man immer Punkte in diesen drei Ausrichtungen. Und das, je nachdem, wie viele Punkte man gesammelt hat, das macht dann einen Unterschied ganz viel später im Spiel. Also im letzten Drittel, da ist es dann, je nachdem, auf welche Seite man sich dann geschlagen hat, gibt es andere Optionen für einen dann. Das ist schon ganz, ganz interessant gemacht und auch so diese moralischen Entscheidungen, die man dann gegebenenfalls dann in diesen kleinen Quests treffen kann, ist auch nett gemacht. Also dieses, mache ich das jetzt so oder mache ich so, hat dann schon so ein bisschen was, so wie westliche Rollenspiele, so wie man jetzt bei Witcher oder so irgendeine Aufgabe löst. Das ist nicht ganz so komplex, aber trotzdem immerhin, das finde ich ganz gut, dass man jetzt auch mal in einem japanischen Rollenspiel mal so eine Auswahl bekommt, wie man einen Quest lösen möchte oder wie man da vorgehen möchte. Finde ich ganz nett gemacht. Genau. Und ansonsten kann man dann natürlich noch sich noch mit anderen Charakteren treffen, entweder aus der eigenen Party oder anderen, und dann die so ähnlich wie bei Personas so oder die sozialen Verbindungen ein bisschen verbessern, was dann auch Statusverbesserungen gibt und so weiter. Dann kann man sich Filme anschauen. im Kino zum Beispiel. Es gibt auch Nachtaktivitäten. Und dann gibt es natürlich auch ganz klassisch dann in der Story voraus dann auch Dungeons. Ne? Muss ja sein. Und auch Kämpfe. Und auch hier ist dann, bei den Kämpfen ist tatsächlich die größte Neuerung im Spiel, dass es hier ein zweigeteiltes System gibt. Und zwar kann man die Monster sind halt ganz normal auf der Karte zu sehen, es gibt keine Zufallsbegegnungen, kann man die Monster ganz normal wie in einem Action-Rollenspiel per Knopfdruck angreifen und zuschlagen, jetzt wie bei Ys oder bei Zelda oder so, kann man mit dem Schwert zuhauen und kann auch den Charakter wechseln, damit den entsprechenden Waffen dann draufhauen und dann immer wieder dann auch in das rundenbasierte Kampfsystem wechseln auf Knopfdruck. Das finde ich ganz, ganz gelungen. Obwohl ich eine ganze Weile brauchte, bis ich rausgefunden habe, wie man das am besten ausnutzt, muss ich sagen. Wie war das bei dir?
Ja, ich muss sagen, ich finde das System sehr interessant. Besonders, weil man halt auch gerade die leichten Standardgegner im Action-Kampf-System sehr schnell einfach weghauen kann,
genau,
ohne jetzt direkt immer in die Runden zu wechseln. Mhm. Aber wenn man halt Fähigkeiten gerade einsetzen will, sollte man im besten Fall schon in das rundenbasierte System wechseln.
Genau.
Sagen wir es mal so, man kämpft im Action-System einfach halt schneller und direkter.
Mhm.
Was sehr gut ist, gerade für kleine Kämpfe oder für den Anfang eines Kampfes, wenn man aber dann tiefer, strategischer vorgehen, auch weil ich da halt dann jedem Charakter Befehle erteile, rundenbasiert, ist es besser, in rundenbasierten Kämpfe zu wechseln.
Ganz genau.
Da hat man auch bestimmte Möglichkeiten, nochmal anders und so weiter. Ich finde die Mischung sehr interessant, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, also es ist ein interessanter Ansatz, der auch viel Potenzial hat für Taktik und für Möglichkeiten. Und ich finde es halt gerade schön, dass ich dadurch mit Gegnern, bei denen ich im rundenbasierten Kampfsystem nur eine Runde brauche, nicht jetzt extra dieses Rundengedöns starten muss und so weiter, sondern einfach zack, zack draufhauen und Gegner besiegt, weiter geht's.
Ganz genau.
Außerdem ermöglicht es mir halt auch, Gegner einfach zu ignorieren und an denen vorbeizurennen.
Ganz genau. Man wird dann nicht sofort in das rundenbasierte Kampfsystem reingeschmissen, wie in so anderen.
Ja.
Allerdings muss man sagen, dass das Action-Kampfsystem jetzt von den Aktionen so ein bisschen rudimentär ist, könnte man jetzt sagen. Also es ist jetzt kein Bayonetta oder Devil May Cry oder auch kein Final Fantasy VII Rebirth oder so. Ne? Es ist sehr rudimentär gehalten. Man kann angreifen, man kann ausweichen, man kann so einen Spezialangriff machen auf so eine aufgeladene Attacke, um dem Gegner dann richtig eine runterzuhauen sozusagen und die dann gegebenenfalls, wenn man vorher öfters draufgehauen hat, die dann auch zu betäuben. Wenn die betäubt sind und man dann in das rundenbasierte Kampfsystem wechselt, kriegt man auch sofort einen Bonus und der Gegner direkt großen Schaden.
Genau, man kann es ein bisschen auch als Erschlagsystem verwenden.
Genau.
Was mir aufgefallen ist, was ein bisschen seltsam wirkt, im rundenbasierten Kampfsystem, wenn man sich heilen will, muss man ja eine Aktion verbrauchen.
Richtig.
Von einem Charakter.
Mhm.
In den Action-Kämpfen kannst du dich über das Menü jederzeit problemlos heilen, ohne dass du irgendwie einen Zug verlierst.
Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite muss man im Action-Kampfsystem tierisch aufpassen, dass man nicht so oft getroffen wird, weil dann wirst du auch automatisch in das rundenbasierte Kampfsystem reingeworfen und hast direkt Malus, also direkt Probleme.
Ja, das stimmt natürlich, das ist auch so ein Faktor, aber läuft ja gar nicht weiter, die Kämpfe, wenn man ins Menü wechselt.
Das stimmt. Also
das heißt, ich drücke einfach ins Menü, heil meine Charaktere, gehe wieder raus und kämpfe normal weiter.
Genau, man muss dazu auch sagen, die Monster sind noch sehr deutlich eingeteilt in Kleinvieh und etwas dickere Viecher, das sieht man auch. Und wenn man halt mehrere von den dickeren Viechern im Action-Kampfsystem bekämpft, muss man echt aufpassen, dass man nicht zu oft von denen getroffen wird und dann in das rundenbasierte Kampfsystem geworfen wird, weil dann hat man echt Probleme.
Ja? Ja, also hier merkt man merkt sehr stark, dass Action-Kampfsystem ist eher für das Kleinvieh geeignet, für das die größeren Gegner nur für den Anfang, dann ins rundenbasierte mit Vorteil zu wechseln.
Genau.
Ich glaube, Bosse bekämpft man gar nicht in Action.
Nee, das ist immer rundenbasiert, ganz genau.
Genau, meine ich nämlich, war so. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, weil Bosse sind nämlich rein rundenbasiert und das hat auch einfach den Hintergrund, dass sie anders wahrscheinlich gar nicht möglich wären, gescheit.
Eben.
Ja, also das muss man auch bedenken. Aber an sich ist das Kampfsystem wirklich sehr interessant und hat auch, wie gesagt, dadurch eine interessante Tiefe. Auch wenn man natürlich nicht vergessen darf, dass das Action-Kampfsystem sehr rudimentär
Genau,
ist.
genau.
Aber das ist, finde ich jetzt ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm.
Nee, da ist ja auch wirklich nur zusammen mit diesem rundenbasierten Kampfsystem funktioniert sozusagen und dann sich diese beiden Systeme ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen untereinander auch ausgleichen sozusagen. Also die bedingen sich untereinander, so.
Sie ergänzen sich,
Ergänzen
genau.
sich, genau.
Ja. Man kann zum Beispiel auch viele Fähigkeiten gar nicht außerhalb der rundenbasierten Kämpfe einsetzen.
Richtig, ganz genau. Und innerhalb der rundenbasierten Kämpfe kann man halt auch die Charaktere, wenn sie dran sind, halt auch sehr frei bewegen. Das muss man auch noch erwähnen. Und wenn die nah zusammenstehen,
Innerhalb eines bestimmten Radius sollte
genau,
man
innerhalb
dazu
eines
sagen.
bestimmten Radius, und wenn die nah zusammenstehen, dann kriegt man auch noch eine Bonusattacke von dem Charakter, mit dem man dann zusammensteht, sozusagen. Also
Ja, ich überlege die ganze Zeit schon, aus welchem Spiel ich das kenne mit dem ganzen Radius-Ding. Ich komme aber nicht mehr drauf, welches Spiel das war. Ich habe ein ähnliches Spiel schon mal, also ein ähnliches Kampfsystem im rundenbasierten schon mal gehabt, dass man sich auch in einem Radius bewegt und wenn die Charaktere zusammenstehen. Ich komme nur nicht mehr drauf, welches Spiel das war. Das war auch auf der Switch, da bin ich überzeugt. Ich bin
Ja,
nur nicht
also
mehr. Ich
ja.
glaube, es war Caligula-Effekt. Ich
Ah,
bin mir nicht
okay. Nee,
hundertprozentig.
das habe ich gar nicht gespielt. Okay.
Also ich glaube, es war. Es kann auch sein, dass es noch mehr Spiele gibt. Der Caligula-Effekt hat ja eh ein ganz besonderes Kampfsystem mit Zukunftsvorhersage und was weiß ich, was da alles für ein Gedöns reinläuft. Das ist ja nochmal was ganz Eigenes.
Okay.
Aber ich meine, das hat auch so ein System gehabt. Kann aber auch sein, dass ich mich da jetzt täusche und dass ich das mit einem anderen Spiel gerade verwechsel. Da habe ich in letzter Zeit, also in den letzten Jahren einfach viel zu viel Kram gespielt,
Ja,
sodass ich da.
irgendwann verschwimmen dann gegebenenfalls irgendwelche Spiele.
Genau, gerade die Spiele, die sich halt in manchen Punkten dann einfach zu ähnlich sind, was die Kämpfe auch angeht. Aber ich weiß, ich habe gerade sowas mit so einem Radius und darin frei bewegen und was auch die Platzierung wichtig ist, weil das dürfen wir ja nicht vergessen. Es ist ja auch wichtig, wo wir uns platzieren. Zum Beispiel die eine Spezialattacke von Van macht ja mehr Schaden, wenn wir von der Seite
Richtig.
angreifen, als wenn wir von vorne oder von hinten
Genau,
angreifen.
manche.
Was bei anderen Attacken wiederum anders ist, dass
Genau.
die dann von hinten stärker sind oder so.
Ja, genau.
Auch die Art der Spezialattacken hat ja einen, den sehen wir, so einen Zielbereich, in dem sie treffen. Das kann ein Halbkreis oder ein Viertelkreis vor dem Charakter sein, das kann ein Kreis um ein bestimmtes Gebiet sein, oder es kann halt auch eine gerade, so eine Bereichslinie, so ein ja, Rechteckfeld vom Charakter aus nach vorne gehend sein. Also im Grunde ein Bereich vor dem Charakter direkt, der bis ganz nach hinten geht, wenn man so will. Und dann werden alle Charaktere, die halt in diesem Bereich sind, werden dann auch getroffen. Man sollte aber bedenken, dass diese Aktionen Zeit kosten, um sie vorzubereiten. Das heißt, es kann sein, bevor die Charaktere dann agieren, dass die Gegner sich bewegen und dann vielleicht gar nicht mehr in dem Zielbereich drinnen sind.
Genau.
Oder dass sie halt Schaden verursachen, bevor wir angreifen können.
Genau, ganz genau. Also, genau, und diese ganzen Spezialattacken und so, die erlernen wir auch mit diesem Augment-System. Ne, das ist ja schon bekannt aus der Reihe. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so tief rein, weil das schon ein bisschen komplex ist. Das wird einem dann auch erklärt und das greift auch so ein bisschen ineinander. Allerdings bin ich mir bei manchen Systemen auch nach mittlerweile 40 Stunden Spielzeit noch nicht hundertprozentig klar, sicher, wie die genau funktionieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Augment, jeder hat halt so ein Augment. Augment ist halt ein Begriff für so einen magischen Mechanismus. Weil die ganze Reihe spielt ja innerhalb von so einer technologischen Revolution. Ne, mit diesen Augments werden ja auch Maschinen angetrieben und so weiter. Deshalb gibt es in dieser Welt auch mittlerweile auch Autos, quasi Computer, Internet, Filme und so weiter. Das ist alles mit diesem Augment-Kram. Und in unsere Augments, die wir mit uns rumschleppen, können wir halt wie bei Final Fantasy VII, ich glaube, das ist, glaube ich, wie man es am besten erklären kann, so ähnlich wie das Materia-System, kann man diese Quarze einsetzen, die dann je nachdem, wo man sie einsetzt, verschiedene Bonusse geben oder halt Spezialattacken, Zaubersprüche und so weiter. Na?
Man muss hier sagen, das Spiel hat, und das ist jetzt ein Beispiel gewesen, schon einige solche Mechaniken. Es gibt ja noch das Kochen
Richtig.
und ich weiß gar nicht, was noch alles drin war. Es gab da so ein paar, also das Gourmet-Level, der Party steigt, was den
Genau.
Statuswert beeinflusst. da ist, da steckt sehr viel in dieser Hinsicht drin, was jetzt gar nicht alles im Detail ausgearbeitet, also von uns besprochen werden soll, weil das einfach viel zu viel wäre.
Aber zum Beispiel Minispiele wie zum Beispiel Angeln gibt es in Trails Through Daybreak nicht. Alle die.
Ja, die gab es in den Vorgängern.
Richtig.
Aber. Das finde ich sehr interessant.
Richtig.
Aber ist gar nicht schlimm, weil es ist immer noch ein sehr umfangreiches Spiel. Also das wegfällt, ist jetzt keine, sagen wir mal, kein so großer Verlust, auch wenn sich natürlich vielleicht ein paar nicht so freuen werden drüber. Weil es immer noch einfach etliches zu tun gibt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man muss sich hier wirklich auch auf dieses Thema einlassen. Und das ist etwas, was wiederum dieses, ja, das Spiel ist für Neulinge geeignet, weil es ein Neustart der Reihe ist und so weiter. Aber man muss bereit sein, sich auf diese ganzen Mechaniken einzulassen, was man bei jedem JRPG
muss. Wollte ich gerade sagen, es ist ja letztlich bei jedem.
In der Hinsicht ist es halt eins der JRPGs, das nicht das Einsteigerfreundlichste, was die ganzen Mechaniken angeht, ist, auch weil es mit sehr vielen eigenen Begriffen arbeitet und nicht mit Standardbegriffen, die man aus anderen JRPGs vielleicht kennt.
Gut, das macht Final Fantasy natürlich irgendwie auch.
Ja, ich sag ja, das haben andere JRPGs auch. Das ist immer von JRPG zu JRPG, aber es gibt JRPGs, die sind in dieser Hinsicht einfach einsteigerfreundlich als andere. Das hat jetzt nicht speziell mit Trails zu tun, das hat einfach damit zu tun, wie einsteigerfreundlich ist das Spiel an sich. Auch abgesehen davon, dass es zur Trails-Reihe gehört. Und da muss man halt sagen, es ist jetzt in der Hinsicht ist es jetzt kein JRPG für, sagen wir, für welche, die. Es ist nicht das perfekte allererste JRPG.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Das meine ich jetzt damit.
Nee.
Also es ist jetzt nicht so, dass man hier als kompletter Genre-Neuling, wenn man als kompletter Genre-Neuling da rangeht, kann man damit definitiv auch was anfangen. Man kann sich auch einarbeiten. Man muss aber bereit sein, halt sich auf diese ganzen Mechaniken einzulassen und so weiter. Da gibt es JRPGs, die sind einsteigerfreundlicher für JRPG-Neulinge.
Klar.
Das meinte ich jetzt. Ja, aber an sich ist es jetzt halt auch da nicht super schlimm. Da gibt es schlimmere Beispiele.
Ja.
Aber halt auch wesentlich bessere, sagen wir, einsteigerfreundlichere Beispiele.
Also normalerweise immer die von Nipponichi, die sind oft viel zu komplex für Neuansteiger zum Beispiel.
Oh ja, also Nipponichi hat einige Spiele. Also man muss sagen, in der Gaia-Reihe haben sie es ja mittlerweile geschafft, ein bisschen einsteigerfreundlicher zu werden.
Ja.
Der letzte Teil war der einsteigerfreundlichste, den ich in der Reihe bisher gespielt habe. Trotzdem ist der noch, verlangt der schon noch einige Bereitschaften, einiges ab, sich da reinzufuchsen.
Zum Beispiel Labyrinth of Galleria zum Beispiel wäre da so eine Sache, ne?
Aber einige Spiele von denen sind halt einfach, ja. Und das ist halt, das stimmt. Also da muss man halt nicht drauf. Was zum Beispiel eigentlich meistens relativ einsteigerfreundlich ist, sind die Atelier-Spiele. Zumindest die Erstteile einer Trilogie. Wobei Atelier Riser 3 ist, bisher vielleicht sogar der einsteigerfreundlichste Teil der Reihe. Aber es gibt natürlich auch ganz andere JRPGs, die noch einsteigerfreundlicher sind.
Genau.
Ja.
Definitiv. Dragon Quest zum Beispiel. Oder ein paar von den Final Fantasies ja auch.
Ne? Genau, stimmt, ja. Das sind so gute Beispiele. Weil man muss halt sagen, es sind auch noch die großen Namen, die massentauglicher sein müssen.
Genau, ganz genau. Und deshalb,
ja, wobei ich jetzt bei Final Fantasy wieder Grenzen setze, zum Beispiel Teil 16 kann man jetzt nicht dazu zählen. Der ist einsteigerfreundlich, aber der ist halt auch ganz anders als ein typisches JRPG.
Richtig, ganz genau. Ganz genau.
Da muss man halt dann auch immer schauen, was hat man da.
Ja. Ja. Ganz genau. Aber übrigens, wo wir jetzt eben von den Minispielen geredet haben, die sind teilweise im nächsten Teil wieder drin. Also das Angeln ist im nächsten Trails Through Daybreak wieder drin.
Ja,
das genau. Nächstes Jahr dann erscheint.
Ja, noch einen genauen Termin gibt es, glaube ich, noch nicht, aber irgendwann Anfang nächsten Jahres.
Anfang nächsten Jahres wurde gesagt. Und genau, das ist dann genau dann die direkte Fortsetzung. Also, ja. Wenn man fertig ist, kommt dann schon bald der Nachfolger.
Ja. Was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Vielleicht ein bisschen was zur Grafik?
Genau, also die Grafik ist ja Falcom-typisch, sage ich mal, sehr nett, aber jetzt nicht unglaublich spektakulär oder so. Ne? Falcom ist ein kleines Studio, die operieren hier nicht mit Millionenbeträgen und deshalb ist es auch kein Final Fantasy VII Rebirth oder so, aber es sieht nett aus. Ne? Also gerade die Charaktermodelle finde ich sehr schön zum Beispiel.
Genau, ich finde, es sieht sehr stimmig aus für sich. Ist halt keine AAA-Produktion in dem Sinne, Wobei, ich weiß gar nicht, wie groß Falcom ist. Weil Falcom ist schon ein sehr altes Unternehmen mit Gründung Anfang der 80er, aber ich glaube, das Studio hat keine 100 Mitarbeiter fe als
Nee, genau.
Festangestellte.
Also es ist wirklich, wirklich relativ klein und
Ja.
dafür ist ja ihr Output auch relativ konstant, muss man sagen. Ja.
Man muss halt sagen, ich denke, sie werden auch viel mit Freiberuflern und Unterstützungsstudios arbeiten.
Ja, also
Das ist ja auch nicht unüblich in Japan dann,
genau.
dass sowas das dann damit einspielt. Wissen wir aber natürlich nicht genau, man so, soll hier nur sagen, also ich finde, es sieht immer noch hübsch
Ja,
aus.
auf jeden Fall. Auf jeden
Man
Fall.
darf halt jetzt nicht das absolute Grafikwunder erwarten. Die Frage jetzt an dich, wie läuft es auf der Switch?
Ich finde es okay. Allerdings muss man grafisch schon mit ein bisschen Abstrichen rechnen. Ich meine, das Offensichtlichste ist der Fellkragen von der Jacke von Van. Der ist nämlich zum Beispiel in der Switch-Version nicht so flauschig wie in der PS5-Version zum Beispiel. Außerdem fehlen einige Lichteffekte, so ein bisschen Vegetation in den Außenarealen. Ne, da gibt es ja gerade im ersten Kapitel dann schon mal das erste Außenareal in der freien Natur und das ist schon, da sieht man schon, dass da so ein bisschen an Vegetation zum Beispiel gespart
Ja,
wurde.
aber wie läuft es? Also läuft es flüssig,
Ja,
ruckelt
nö,
es?
also es ist sehr gut. Im Handheld-Modus ist allerdings manchmal die Schrift vielleicht ein bisschen klein an einigen Stellen.
Okay, gut. Ja, das hat man leider häufig bei solchen Spielen.
Ja, genau.
Aber ansonsten, man kann es auf der Switch trotzdem problemlos
Definitiv,
spielen.
auf jeden Fall.
Ja.
Und es sei auch nochmal gesagt, dass es eine Demo gibt. Ne? Es gibt auf der Switch eine Demo, das ist der Prolog, umfasst den Prolog des Spiels. Das sind schon mal ungefähr 5 Stunden Spielzeit und man kann auch den Spielstand in das Hauptspiel auch, also in das richtige Spiel übernehmen, wenn man sich dann gekauft hat. Ne? Also man kann dann direkt da weiterspielen, wo man aufgehört hat.
Genau, und ich meine, auf der PlayStation, die Demo war sogar noch mal einen Ticken
Die ist
länger.
länger, weil die enthält auch noch das komplette erste Kapitel. Tatsächlich. Also da ist man
Genau, also
wirklich
wenn
so bei 12 Stunden Spielzeit ungefähr ist man dann.
ja, also wenn man sowieso auf der PlayStation spielen möchte, kann man ja da vielleicht reinschauen. Ich denke, diese Demo ist auch deshalb so umfangreich, um eben diese, weil das Spiel als auf Neueinsteiger in die Reihe ausgerichtet ist auch, dass man da denen zeigen kann, hier, schaut doch mal in das Spiel rein, Trails bietet euch jetzt einen Neueinstieg, dass ihr auch in diese Reihe einsteigen könnt. Ja, ist
Genau.
sinnvoll, dann so eine Demo zu
Auf jeden
veröffentlichen.
Fall
Bin ich der.
finde ich auch sehr
Und ich finde es
gut.
gut. Ja, ich finde es sehr gut, dass sie kommt. Gut, dann mal als letztes. Wie ist die Musik?
Sehr schön.
Soundtrack?
Das Soundtrack finde ich super. Also Falcom hat ja
Ja.
immer einen super Soundtrack. Also auch gerade die Ys-Reihe und so. Also hier ist auch kein Abstrich. Also immer noch ein super Soundtrack insgesamt. Ja, gibt ein paar Stücke, die hört man öfter als andere, aber es sind ein paar wirkliche coole Stücke dabei, gerade bei den Kämpfen.
Ja, gut.
Ne?
Ja, gibt es noch was zu sagen? Hast du noch irgendwas Abschließendes zu
Also wie gesagt, also Leute, die sich, also JRPG-Fans, die bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit der Trails-Reihe hatten, können hier auf jeden Fall mal reingucken, wenn sie Interesse haben. Und Trails-Fans, die also Fans der Reihe, die seit Anfang an oder seit Cold Steel oder so dabei sind, die holen sich das sowieso. Ne? Also da ist es kein Vertun. Und es ist auf jeden Fall ein schönes, es ist ein klassisches japanisches Rollenspiel, ohne Schnörkel fast. So, ja, kann man so sagen. Mit allen Klischees, man muss ein bisschen mit Klischees, wie wir schon gesagt haben, leben können, aber insgesamt ist es ein sehr schönes Spiel, wie ich finde.
genau. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also, ich finde es auch sehr schön. Es war halt mein erstes richtiges Trails, das ich bisher spiele und mir gefällt es bisher sehr gut.
Genau, und
Bin schon gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, vielleicht ist für mich wirklich so der Einstieg mal in die Reihe. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich die Vorgänger wirklich irgendwann mal nachhole, weil es dann doch schon sehr, sehr viel zu spielen wäre. Und dafür muss man ja auch erstmal die Zeit haben.
das stimmt leider. Allerdings sind auch sehr schön. Also ich meine gerade Trails in the Sky und die Crossbell-Saga, die zweiten sind schon sehr gut. Bei der Cold Steel ist ja so ab der Hälfte scheiden sich da ja die Geister so ein bisschen auch weil es da so sehr in diese Anime-Klischees teilweise geht. Aber trotzdem ist auf jeden Fall gerade das Interessante, finde ich ja, dass das so eine in sich ge zusammenhängende Geschichte halt auch ist und ein Universum ist. Und das finde ich halt sehr ambitioniert, muss man sagen, und schönes Worldbuilding auf jeden Fall. Also es ist eine sehr, sehr interessante, sehr detaillierte Welt. Das finde ich das Besondere hier.
Ja. Ja gut, ich würde sagen, damit sind wir mit dem Thema für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck von Legend of Heroes Trails through Daybreak geben. Und ihr seid jetzt vielleicht auch neugierig auf das Spiel, dann schaut euch die Demo an. Wenn ihr das Spiel schon spielt und eure eigene Meinung dazu habt, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, genauso. Ja, und wenn ihr vielleicht auch mehr zur Reihe wissen wollt, wir haben schon auf Special hingewiesen, dann schaut euch das Special auf n-mac.org an. Da könnt ihr auch gerne kommentieren. Und wenn ihr vielleicht mehr Podcasts dieser Art wollt, jetzt sei es zur Trails-Reihe oder zu anderen eher, sage ich mal, nicht den Mainstream-Titeln, das soll jetzt alles nicht negativ gegen Mainstream sein oder gegen Nischentitel, aber wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann schreibt das auch gerne. Gerne auch mit Vorschlägen, wenn ihr Spiele habt, die ihr meint, über die sollten wir reden. Egal wie alt sie auch sind. Das können auch Spiele sein, die schon älter sind auf der Switch und so. Schreibt das einfach mal in die Kommentare und wir schauen, was sich umsetzen lässt. Und ja,
Gerade wir,
damit
ich
kommen.
meine, gerade wir beide sind ja für Nischentitel immer zu haben, ne?
Genau, ganz genau. Und ja, damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Was
Ja.
hast du denn letzte Woche gespielt, Markus?
Zwei sehr unterschiedliche Dinge habe ich gespielt. Ich habe einmal Still Wakes the Deep gespielt, ein
Ja.
Survival-Horror-Spiel. Kennst du?
Hat nicht gespielt, aber ich weiß, was es ist.
Ja, es ist ein Horror, Survival-Horror auf einer Ölbohrplattform in Schottland. Der Entwickler selber hat gesagt, es ist ungefähr so wie The Thing auf einer Ölbohrplattform. Finde ich jetzt ein bisschen, finde ich passend, weil die bohren halt irgendwas von unten her hoch sozusagen und die Leute verwandeln sich in Monster. Man könnte sagen, es ist ein Walking-Simulator. Es gibt Monster, es gibt Gegnerbegegnungen, aber die sind relativ, sage ich mal, jetzt nicht so sonderlich anspruchsvoll. Es ist aber sehr atmosphärisch und gerade so die Öbo-Plattform als Szenario finde ich sehr cool. Also es sind sehr, also für Survival-Horror-Fans, ist auch nicht sonderlich lang, ich glaube 6 Stunden ungefähr. Ein paar tolle Set-Pieces auch auf der Ölbohr-Plattform und so. Ist toll gemacht. Also ungefähr hat mir gut gefallen. Ich habe es durchgespielt, es ist jetzt nicht so lang. Aber schönes Spiel auf jeden Fall. Genau, also das zweite, was ich gespielt habe, ist was ganz anderes. Das ist, ich hab mir nochmal die Veles Collection angeguckt, also Veles The Phantasm Soldier. Kennst du ja auch, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, die habe ich mir die erste Collection, also ich habe die ja in physischer Version von Limited Run, habe ich mir die erste nochmal genommen, weil ich finde das sind sehr nette Spiele irgendwie, jetzt keine sonderlich wahnsinnig super Titel, aber ich finde die irgendwie nett. Also es ist irgendwie so ein bisschen so Nostalgie für mich, sind die irgendwie so. Ich habe besonders den dritten Teil habe ich jetzt nochmal gespielt. Das sind ja so Plattformer, sehr japanische Plattformer mit so Magical Girl mäßig, genau. Und ja, schöne Spiele einfach irgendwie für mich. Also das sind ja die ersten drei, auf der ersten Veles Collection sind ja die ersten drei Teile auf die PC Engine Version sind das ja. Sozusagen. Und ja, mit viel Sprachausgabe, vielen Anime-Zwischensequenzen und genau, viel 80er, 90er Jahre Anime-Kram. Finde ich sehr nett.
Ich muss sagen, ich hab die lange nicht gespielt. Also das ist, ich habe die nur noch so ganz, ganz grob in Erinnerung, die Spiele. Aber ich wollte mir immer mal die Collections, muss man ja
Ja,
sagen,
das
für die Switch
ist so ein
holen.
bisschen schade, ne? Weil das sind drei Collections und eigentlich hätte man das auch in einer machen können, theoretisch.
Ja, locker. Deswegen ist der Grund, warum ich es nicht gekauft habe, weil ich es ein bisschen teuer finde,
Ja,
für das, was drin steckt.
genau. Also die zweite und dritte Collection, da sind dann jetzt auch nicht mehr so viele Brüller dabei. Also deshalb, ja, es sind ja letztlich nur vier Teile. Und in der zweiten Collection ist halt der vierte Teil dann noch dabei und andere Versionen von den anderen Teilen und Sid of Valis und so. Aber das ist jetzt, ja, also man hätte die gut und gerne zusammen machen können als eine. Ne? Die kosten ja auch,
Ja.
ne? Ich sehe gerade, sind gerade runtergesetzt auf 50% tatsächlich. Kosten 20 €, also 40 € für so eine Collection von Retro-Spielen ist schon ziemlich happig, finde ich. So.
Ja, ich glaube, die erste Collection kostet 35 irgendwas, die zweite, glaube ich, 41 irgendwas und die
41,90.
dritte lag, glaube ich, bei 50 sogar glatt. Muss ich ehrlich sagen, Ja, dann sollen sie es wenigstens mal ein Bundle anbieten mit allen für einen sehr günstigen Preis, weil die Collections sind schon, man muss einfach sagen, die sind schon frech teuer. Dazu kommen ja noch die Spiele auch noch einzeln alle verkauft werden und dann auch in verschiedenen Versionen. Also man kann theoretisch, wenn man wirklich nur die Grundlage spielen will, kann man sich die erste Collection Valis 4 kaufen.
Genau, dann hat
Kommt
man
man günstiger weg.
genau.
Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, was Super Valis 4 war. War das jetzt einfach
Nee,
nur
das ist die
Valis 4 für.
ist für Super Nintendo, genau. Die sind, das
Das
die
war.
Valis Super Valis 4 ist allerdings auch in, wenn man Switch Online hat und dann Super Nintendo, da ist das
Stimmt,
dabei.
das ist dabei. Ja, du hast recht. Du hast recht, es
Deshalb
war
braucht
im
man das
Switch
gar
Online
nicht.
dabei. Ja. Ja, also man muss schon Fan von solchen Spielen sein, um damit heute noch was anfangen zu können, muss man
Genau,
auch dazu sagen.
naja, auf jeden Fall, klar. Also ich habe damals tatsächlich hauptsächlich die Mega Drive-Version von Teil 3 gespielt. Und die habe ich hier auch noch stehen in meinem Schrank. Und die finde ich halt super gut, obwohl da einige Level fehlen. Das ist ja tatsächlich eine etwas runtergekürzte Version von dem Spiel. Also die PC Engine-Version hat, glaube ich, nochmal doppelt so viele Level oder so. Aber trotzdem sehr schön. Also da habe ich auch die meisten Erinnerungen dran und deshalb, keine Ahnung, ich hänge irgendwie an der Serie so ein bisschen. Finde ich irgendwie nett. Und dann ist auch bei Super Valis 4 ist allerdings auch so, dass es auch gekürzt gegenüber zur PC Engine Version. Da sind auch mehr Level drin.
Ja,
Genau.
man muss halt wissen, was man da kauft. Und dafür ist es halt, finde ich, auf der Switch ein bisschen arg unübersichtlich,
Ja,
was es
ja.
da angeht.
Ja, das ist auch, ich finde auch die Collections 2 und 3 jetzt nicht sonderlich stringent von dem, was da drin ist irgendwie. Das ist irgendwie, ne, weiß man gar nicht, was man da letztendlich irgendwie kauft. Man muss es schon wissen. Und letztendlich ist, wie du sagst, wenn man die erste Collection kauft und dann noch den vierten einzeln, hat man gut, oder den vierten über Super Nintendo Switch Online, ist man schon gut bedient. Ne? Ja.
Denke ich auch. Auch wenn man dann auf dem Super Nintendo natürlich nicht die beste Version vom vierten Teil hat,
Richtig,
aber
genau.
ja. Man muss sagen, einzeln kostet so ein Spiel 13,50 €.
Auch schon teuer.
Ganz genau. Und im Angebot kriegt man es halt dann für 6,75 €, aber das ist halt alles schon. Ja. Wie gesagt, man muss Fan von solchen Spielen sein und Retro-Spiele mögen, sonst wird das heikel mit den Spielen,
Def
sag ich mal, aus heutiger
definitiv,
Sicht.
definitiv.
Ich würde sie gerne mal spielen, bin ich ganz ehrlich. Mir waren sie nur bisher zu teuer. Ich, weil ich
Voll
auch,
verständlich, ja.
ich glaube auch, dass ich heute nicht mehr so viel Spaß damit haben werde.
Kann sein, ja. Ja, wie gesagt, Teil 3 ist eigentlich der einzige Teil, der wirklich, wo man sagen kann, der ist wirklich gut. Ne? Aber ich meine, sage ich jetzt auch irgendwie als Fan der Serie, das ist jetzt eher so eine B, wie so eine B-Reihe irgendwie. Ne? Es ist jetzt nichts super Gutes jetzt, aber cool. Ich finde es super. Also mir gefällt die Serie. Man muss halt Fan sein, wie du sagst.
Genau. Ich fände es echt cool, wenn sie ein Reboot der Serie mal wagen würden.
Können sie machen, ne? So im Stil
Also.
von Stellar Blade oder Bayonetta oder so wäre das ja
Ja, genau, zum
möglich.
Beispiel. Oder halt auch als 2D-Spiel weiterhin, nur halt in moderner Grafik, moderner Spielsystem und so weiter. Aber auch gerne so Art Bayonetta, Nier, Stellar Blade Richtung gehend wäre, würde auch sehr gut zu dem Spiel passen, muss man sagen.
Definitiv. Es ist nur so, dass ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer der Rechteinhaber gerade ist. Die haben da
Also Publisher ist EDIA
Idea,
für die
genau.
Spiele auf der Switch, aber
Genau.
ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da vielleicht sich das auch wieder nur lizenziert hatten. Aber EDIA ist, glaube ich, hier der momentane Publisher.
Aber es gab ja auch noch
Ob
mal,
sie auch die Rechteinhaber sind, ich
ja, weil
weiß es
es gab ja
nicht.
mal Valis Ex und das war ja, es ist ja, ja, das ist ja ein Ero-G, ne? Das ist ja Porn, sozusagen.
Ja.
Das, ja, das ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt unbedingt will davon.
Das war Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, irgendwann für einen PC veröffentlicht, meine ich, gell?
Genau, ich glaube auch,
Ja.
ja.
Ja, irgendwie so. Ja, man muss hier halt einfach sagen, ja. Aber gut,
Ja, was
wir wollen
hast
uns auch
du?
nicht zu
Nee,
lange der Reihe
was
aufhalten.
hast du denn gespielt?
Genau, ich habe auch vor allem zwei Sachen gespielt. Ich habe bestimmt noch mehr gespielt, aber hier zwei Sachen, die ich jetzt rede. Erstmal, passt so ein bisschen zu unserem Podcast von vor ein paar Wochen, Metroidvania. Ich habe Tales of Kanzera Zau gespielt.
Ah ja, das ist dieses in Afrika, glaube ich, ne?
Ganz genau. Und ich würde es mittlerweile nicht mehr so komplett als Metroidvania bezeichnen.
Nicht, okay.
Ja, es ist ein Metroidvania, aber eher Metroidvania Lite. Ich würde es eher als Action-Plattformer mit Metroidvania-Elementen bezeichnen. Weil es für meinen Geschmack, also es ist recht linear. Man hat zwar teilweise auch Backtracking, aber das ist jetzt nicht, weil ich da neue Fähigkeiten habe, sondern weil ich einfach nur nochmal die Karte zurück überqueren muss, um in das nächste Gebiet zu kommen, das ich betreten soll. Was schon ein bisschen nervig finde. Hätten sie auch einen Schnellreisepunkt wie etwas früher auf der Karte platzieren können und nicht so einen großen Abstand dazwischen. Aber egal. Zum Großteil ist es wirklich, die Fähigkeiten, die man sammelt, sind nur dafür da, um Abkürzungen freizuschalten oder um halt Sammelobjekte zu sammeln. Das sind nicht irgendwie Sachen, die einen wirklich stärker machen, sondern wirklich reine Sammelobjekte, die zwar ganz nett sind und auch ein bisschen zum Worldbuilding beitragen und so, die man aber jetzt halt wirklich nur braucht, wenn man 100% erspielen
Okay.
will und keinen wirklichen Spielvorteil bringt. Gibt ein paar Ausnahmen natürlich auch im Spiel, auch ein paar Stellen, an denen man erst die Fähigkeit braucht, um weiterzukommen, aber meistens ist das halt dann auch wieder im linearen Ablauf. Ich komme an ein Hindernis, da komme ich nicht weiter, dann muss ich erst den anderen Weg gehen, da kriege ich dann das, was ich brauche, um da weiterzukommen, wo ich vorher nicht weitergekommen bin. Aber jetzt nicht so, dass ich dafür dann erst ins nächste Gebiet muss, dort dann irgendwas erledigen muss, einen Boss besiegen muss, um dann wieder zurückzugehen. Das gibt es eher nicht. Meistens schließt du wirklich ein Gebiet am Stück ab und hast nur so Kleinigkeiten, die du halt dann nicht mitnehmen kannst oder die du vielleicht auch einfach nicht findest. Und dadurch ist es halt ein wesentlich lineares Spiel, deswegen denke ich halt eher auf Action-Plattformer. Ist an sich kein schlechtes Spiel,
Also
hat
es
jetzt nicht die größten kreativen Neuheiten im Genre, also ist alles eher so das ziemlich aus anderen Spielen bekannte, sage ich
Aber es,
mal.
sagen wir mal so, das Szenario ist ja ganz
Ja,
interessant, ne?
das Szenario ist sehr einfallsreich, das ist ungewohnt, also das ist halt ein unübliches Szenario, auch sehr schön umgesetzt, die Welt mag ich sehr, das ist farbenfroh, die Geschichte ist auch gut, beschäftigt sich halt mit der Trauer, mit dem Verlust des Vaters und so weiter, und deswegen auch mit den verschiedenen Stufen der Trauer, die da drin verarbeitet werden und so, was sehr im Kontrast zur sehr bunten und also farbenfrohen Welt steht auch ein bisschen, die aber allerdings auch nie im Niedergang ist die Welt, was wiederum natürlich das Thema befeuert. Also das Thema ist hier sehr, sehr präsent in dem Spiel. Das merkt man schon, dass das wirklich auch die Grundlage des Spiels war. Des Spiels war es ja, dass ich habe seinen Namen vergessen, der eine Schauspieler, der das Studio gegründet hat, dafür auch den Tod seines Vaters in diesem Spiel halt.
Ah, okay.
Das ist halt auch das ganze Grundthema und die Story und so weiter. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist wirklich ein schönes Spiel, aber halt auch nicht jetzt der große neue Genre-Hit oder so. Also ein Prince of Persia Lost Crown kommt bei weitem nicht ran, finde ich. Nur als Beispiel. Aber wie gesagt, es ist ein schönes Spiel, kann man auch gut spielen. Ich sage, man braucht etwa 10 Stunden, wenn man alles sammeln will.
Okay, das ist eine gute Zeit
Ist auch kein
eigentlich.
langes Spiel.
Ja, ich finde das auch total angenehm, jetzt mal auch mal kürzer spielen zu haben. Ich auch gerade jetzt Still Wakes the Deep, das ist da 6 Stunden vorbei. Es ist auch mal okay, es ist mal richtig angenehm, mal echt, muss ich sagen.
Ja, genau, finde ich. Ich mag sowas. Ich mag es gerne, wenn man ein Spiel nicht so lange geht. Also wenn man so Action-Plattformer mit Metroidvania-Elementen mag, kann man sich Tales of Kanzera ruhig anschauen. Man muss halt mit dieser Thematik klarkommen. Also wer jetzt wirklich ein Problem mit dieser Thematik hat, sollte das Spiel halt auch nicht spielen, weil die halt omnipräsent ist.
Also Verlust jetzt und Vater und so weiter, Tod
Ja,
des
allgemein
Vaters,
halt
Tod und Trauer.
Verlust, Trauer, Verarbeitung und so weiter. Wobei das halt auch alles sehr mythisch, fantasyhaftig verarbeitet wird in diese ganze Legende ich habe vergessen, von afrikanisch halt. Es ist eine bestimmte Mythologie. Ich habe nur gerade den Namen vergessen.
Okay. Interessant. Also ich finde ja gerade
Ja.
solche Szenarien, die jetzt mal so unverbraucht sind, ist auch, finde ich jetzt mal wirklich gut. Finde ich gut.
Genau, man spielt ja einen Schamanen. Und das aufs Kampfsystem, man wechselt nämlich jederzeit zwischen den Masken, der Maske des Mondes und der Maske der Sonne, wodurch man dann verschiedene Fähigkeiten im Kampf hat, beziehungsweise auch die Fähigkeiten, die man außerhalb vom Kampf hat, für die Rätsel zum Beispiel, sind daran gebunden.
Ah, okay.
Zum Beispiel kann man mit der Mondmaske nach einiger Zeit Wasser einfrieren oder halt auch Gegner einfrieren.
Ah, okay. Cool.
Während die Sonnenmaske eine Art Energiespeer hat, mit dem man bestimmte Schalter betätigen kann, sowas in der Richtung. Ja. Das Spiel ist auch nicht das schwierigste Spiel. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade, muss man dazu sagen. Es ist nicht das schwierigste Spiel. Es gibt nur ein paar wenige Szenen, die mich wirklich genervt haben. Das sind vor allem diese Fluchtsequenzen, die mich an Ori erinnert haben.
Okay.
Also an die Ori-Spiele. Die sind genauso ähnlich nervig wie in Ori.
Okay, ja, es ist ja genau, manchmal sind dann solche neuen oder solche Spielelemente noch. Also ich finde auch diese bei Metroid Dread diese Emmy-Sequenzen manchmal ein bisschen nervig, zum Beispiel.
Genau, so sowas mag ich halt auch überhaupt nicht. Und hier die Vorsequenzen, ich sag mal, das einzig Schlimme daran ist, einmal, dass die Steuerung nicht immer super präzise ist, sondern manchmal gerade im Sprung nachsteuern ist ein bisschen nicht perfekt, sage ich mal, weil man halt auch zwingend in einem 2D-Spiel mit Stick steuern muss. Man kann nicht im Steuerkreuz spielen. Was ich manchmal lieber würde, sage ich ganz klar. Auch wenn ich jetzt keiner von denen bin, der sagt, man muss 2D-Spiele mit Steuerkreuz spielen. Ich spiele meistens mit Stick, aber manche Szenen habe ich halt dann doch, in denen ich denke, jetzt hätte ich lieber ein Steuerkreuz. Dazu kommt, es fehlen einfach Checkpoints in den Fluchtsequenzen. Dafür gehen die zu lang, sind teilweise zu unvorhersehbar und wenn du stirbst, musst du komplett von
Ich
vorne anfangen.
verstehe, okay.
Und das ne es ist nicht wirklich fordernd oder schwer, es ist nervig eher. Und das ist das stört mich. Ist jetzt nicht so, dass es ein Todesurteil fürs Spiel wäre. Dafür ist das Spiel an sich zu spaßig. Man kann auch noch sagen, dass die Gegner zu wenig Variation haben. Die sind
Okay.
zu gleichbleibend.
Okay.
Dafür sind die Bosse sehr cool,
Okay.
muss man sagen. Ja, also das habe ich gespielt. Und dann habe ich auf der Switch noch, ist glaube ich auch gerade erst erschienen, am 25. müsste das erschienen sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Oh Gott, Tokyo Xanadu X
Ach ja,
Plus.
da sind wir ja schon wieder bei Falcom, ja.
Dann sind
Auch schon wieder
wir
bei
wieder
der Dragon
Falcom und dann sind wir
Slayer-Reihe.
wieder bei einem Ableger der Dragon
Genau.
Slayer-Reihe.
Steht doch hier sogar drin. Dragon Slayer 2 ist ja Xanadu und von 1986, 85 und das ist dann
Genau.
Tokyo Xanadu X Plus, ist das der neueste Ableger, ja. Aber das ist.
Nein, es ist Tokyo Xanadu ist von 2015 für die PS Vita erschienen.
Richtig, genau.
Hat dann 2016 die EX Plus Version für die PlayStation 4 bekommen und 2017 nochmal die PC-Version und ist jetzt zwar im Juni 2023 in Japan für die Switch veröffentlicht worden und jetzt noch mal ein Jahr über etwas mehr als ein Jahr später, am 25. Juli halt, also vor ein paar Tagen, für die Switch auch bei uns veröffentlicht worden,
Also es ist
nochmal.
quasi nochmal quasi diese Tokyo Xanadu X Plus. Es ist das gleiche Spiel sozusagen.
Es ist dasselbe Spiel wie Tokyo Xanadu.
Nur halt in einer etwas aufgebohrten Version.
Ganz genau. Na, halt grafisch, weil es war ja PS Vita, dann auf die PS4 aufgebaut und auf dem PC aufgebaut und jetzt halt nochmal in der Switch-Version. Man muss sagen, die Switch-Version ist, denke ich mal, technisch jetzt nicht nochmal besser als die anderen Versionen. Es sind alle DLCs anscheinend drin. Zumindest kann man sich in einem, im Inventar gibt es einen Punkt, der nennt sich sogar DLCs und da kann man sich etliche Sachen,
Ah
Items,
ja.
Kostüme und alles Mögliche
Genau,
freischalten.
das ist bei Trails of Cool Steel das genauso, weil das ist ja auch ursprünglich ein Vita-Spiel.
Ja.
Ne?
Ja, ich kenne es auch bei anderen Spielen. Ich habe das bei irgendeinem anderen Spiel jetzt vor kurzem, gar nicht so lange her, auch so ein japanisches Rollenspiel, das vorher schon für andere, für Vita unter anderem erschienen ist, hatte ich es auch schon. Ich habe nur gerade vergessen, bei welchem. Das habe ich bei mehreren schon gehabt. Auf alle Fälle, das Spiel könnte man am ehesten als das Persona von Falcon bezeichnen.
Okay. Spielt ja auch an der Highschool, glaube ich, ne? Also ich meine, das ist.
Ja, also man spielt zumindest einen Oberschüler
Ja.
als Hauptcharakter, Kotorisaka. Und ja, er wird halt zufällig, sage ich mal, in da, so ein ganzes Gedöns um die Eclipse. Also das sind Risse, die in eine andere Welt führen. Und da sind dann Monster, gegen die man kämpfen muss und so weiter. Und natürlich muss man erwähnen, dass die andere Welt zu uns rüberkommt. Und natürlich gibt es auch verschiedene Fraktionen, die damit zu tun haben. Der Kampf wird schon ewig geführt im Geheimen und so weiter und so fort. Ich will nicht zu viel spoilern. Bin auch selbst noch nicht so weit. Ich bin jetzt im zweiten Kapitel.
Ja.
Gefällt mir aber bisher richtig gut, muss ich sagen. Hat halt Action-Kampfsystem, relativ normales Action-Kampfsystem. Jetzt kein sonderlich ausgefeiltes, also kein super komplexes, aber hat schon genug Tiefe. Um Spaß zu machen mit Spezialfähigkeiten, aktiven Charakterwechsel zu den anderen Gruppenmitgliedern, was auch wichtig ist, weil halt die Gegner verschiedene Elementschwächen haben. Die Charaktere wiederum haben Elementstärken, mit denen sie angreifen. Also der eine Charakter ist mit Feuerattacken, dann greife ich den Gegner an, der Feuerschwäche hat, während ich einen Gegner, der Windschwäche hat, lieber mit Wind angreife. Mit der Windschwäche hat. Allerdings haben die halt auch eine Wechselwirkung, die, also wie bei Fire Emblem im Grunde, jedes Element hat
Ah
eins, gegen das
ja.
stark ist und eins, gegen das schwach ist.
Okay.
Ja. Und ja, die Dungeons, bisher sind sie sehr linear, nicht sonderlich komplex, aber das hat mich jetzt nicht so gestört. Man verbringt eigentlich bisher habe ich mehr Zeit außerhalb der Dungeons verbracht. Viel mit halt ja, Charakterinteraktion mit den ganzen Nebencharakteren reden, weil fast jede Figur, der man begegnet, hat einen eigenen Eintrag dann in der Charakterliste, weil die Namen haben. Und zu fast jeder Person kann man im Laufe der Zeit auch mehrere Einträge freischalten mit mehr Infos und so weiter. Gibt mich auch normale NPCs in der Stadt, aber zumindest in der Schule gibt es, glaube ich, nicht eine Figur, die nicht einen Eintrag hat.
Okay.
Und die werden auch verschiedene Gruppen eingeordnet. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, also Klassenstufe, Freunde vom Hauptcharakter, Geschäftsleute, also Händler und sowas, es gibt ganz verschiedene und so. Und man kann halt auch Nebenquests erfüllen. Es gibt dann, man hat bestimmte Punkte, die kann man dann benutzen, um dann in der Stadt bestimmte Events mit eben den anderen Charakteren auszulösen und dann die Beziehung zu denen zu verbessern. Man kennt es von Persona. Man muss hier wirklich sagen, das Spiel ist sehr Persona-artig.
Hört sich so
Auch
an,
vom
ja.
Setting her mit dieser Tokio und so weiter im Jahr 2000, ich bin mir nicht ganz sicher, 15? Ich
Wahrscheinlich,
glaube, das Spiel
wahrscheinlich, ne?
2015, weil, also spielt 10 Jahre nach dem schweren Erdbeben in Tokio, 2005 war das, genau, also muss 2015 sein, also in der Story von dem Spiel natürlich. In, Moment, Morimiya ist das, glaube ich, angesiedelt. Ja, Morimiya war es. Was zum Großraum Tokio und so weiter dazugehört. Ja, ist halt alles so. Und natürlich gibt es dann auch wieder die Charaktere, die Nebencharaktere, die ihre Problemchen haben, denen man helfen muss, was natürlich auch wieder auch mit der Eclipse zusammenhängen kann, mit der anderen Welt. Und man kennt es alles.
Verstehe, verstehe. Es
Ja.
finde ich ganz interessant, dass das Tokyo Xanadu, weil Xanadu eigentlich auch eine Fantasy-Reihe ist. Ne? Also beginnt ja mit einem Fantasy-Teil und Xanadu Next ist ja auch noch ein Fantasy-Szenario und das ist jetzt quasi Tokyo Xanadu dann jetzt in Tokio an der Highschool spielt. Schon irgendwie, ja, interessant.
Ja, genau. Ich glaube, die alle anderen Xanadu-Teile waren, glaube ich, Fantasy. Auch
Ja,
Faxanadu war
genau,
ja damals auf dem
Faxanadu, genau,
NES.
das auch, richtig, ja.
Ich glaub, alle anderen waren bis zu dem Teil, was der letzte Teil der Xanadu-Reihe ist, muss man ja dazu sagen, waren rein Fantasy.
Ganz genau. Das Xanadu Next sogar so ein bisschen Diablo ähnlich, würde ich sagen.
Ja, kommt hin, würde ich jetzt auch sofort sagen. Rein aus der Erinnerung. Ich bin jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das Spiel ist ja damals für ein PC und N-Gage
Ja,
erschienen.
Engage, genau. Ja, für PC gibt es aber auch, genau, sowohl auf GOG als auch auf Steam.
Ja, das ist, glaube ich, erst für N-Gage erschienen, dann ein paar Monate später in Japan für noch für einen PC. Aber ich glaube, bei uns ist es erst einige Jahre, ich glaube,
Ja,
über
ja.
10 Jahre später ist es für einen PC weltweit veröffentlicht
Ja, so
worden.
weltweit auf jeden Fall. Das hat ja bei den Falcom-Spielen teilweise richtig lange gedauert. Also wir können wirklich froh sein, dass wir so alle Teile der Trails-Reihe jetzt so auch so regelmäßig bekommen. Ne? Das
Ja, das
war
stimmt.
vor 10 Jahren war das noch nicht so. Ne?
Ja, das stimmt. Auf alle Fälle, der Tokyo Xanadu finde ich bisher ein sehr schönes Spiel. Ich spiele es halt, logisch, ist auf der Switch jetzt erschienen, also spiele es auch auf der Switch. Wäre auch ein Spiel, ich mal gerne im Podcast thematisieren würde, wenn sich da jemand für
Ja,
findet.
da wäre ich dann wahrscheinlich. Ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber ist auch auf meiner Liste schon was länger. Deshalb lässt ja bestimmt was machen, ja.
Lohnt sich ja jetzt vielleicht die Switch-Version oder die PlayStation-Version oder die PC-Version.
Ja.
Ist ja identisch, sind ja inhaltlich identisch, die Spiele.
Genau.
Ja, das war's dann auch hier von meiner Seite. Damit sind wir für heute durch. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.